denkbar. Das ergibt eine Studie der Volkswirte der Deutschen Bank. Sollten Gegner des Sparpakets bei den Parlamentswahlen gewinnen, könnte die griechische Regierung so auch ohne die weitere Unterstützung der internationalen Geber ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Die neue Währung würde aus Schuldenscheinen der griechischen Regierung bestehen, die weiterverkauft werden könnten. Nach Umfragen zeichnet sich bei der Neuwahl am 17. Juni ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den ersten Platz zwischen den Konservativen, die am Reformkurs festhalten wollen, und den radikalen Linken ab, die das Sparprogramm auf Eis legen wollen. Und das waren die Nachrichten mit Ekin Yilmaz.
Das Wetter.
In der Nacht werden die Schauer und Gewitter allmählich weniger. Später klart es je nach Gebiet auf. Vereinzelt müssen wir uns aber auf Nebel einstellen. Bei Tiefs werden zwischen 15 und 12 Grad. Morgen scheint oft die Sonne bei bis zu 28 Grad. Nur im Sauer- und Siegerland sind noch vereinzelt Gewitter möglich.
NRW Verkehr.
Achtung Autofahrer, auf der A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach liegt zwischen Weilerszwist und Kreuz Bliesheim ein Plastikeimer und ein Stau auf der A2 Oberhausen-Hannover zwischen Dortmund-Mengede und Nordost 7 Kilometer. Kommen Sie gut an.
Bürgerfunk bei Radio Köln.
Herzlich willkommen beim Freien Lokalrundfunk Köln, liebe Hörer. Heute Abend reden wir über etwas, das man mit Wechselmodell bezeichnet. Was das ist, das werden wir gleich näher ergründen. Ich habe Gäste eingeladen ins Studio, vier an der Zahl. Einmal einen Vertreter des Vereins Väteraufbruch für Kinder. Ein Herr vom Jugendamt ist da, ein betroffener Vater und eine betroffene Mutter, die uns etwas in Verbindung mit dem Wechselmodell aus ihrer Perspektive erzählen wollen. Aber jetzt gebe ich das Wort an meine Gäste. Hartmut.
Ja, mein Name ist Hartmut Wolters. Ich bin Vater von zwei Kindern. Meine beiden Jungs sind 8 und 10 Jahre alt. Und ich bin seit 8 Jahren, also seit mein zweites Kind auf der Welt ist, Mitglied im Väteraufbruch, bin zwischenzeitlich dann auch Vorstand im Väteraufbruch Köln geworden und berate in der Funktion viele Väter, die nach Trennung und Scheidung den Kontakt zu ihren Kindern nicht verlieren möchten.
Frank.
Ja, mein Name ist Frank Sagel. Ich bin selbstständig und Vater von zwei Kindern. Ich bin seit 2004 getrennt, habe meine Kinder im sogenannten Wechselmodell oder auch in der paritätischen Doppelresidenz viele Jahre betreut und bin dann aber in den gerichtlichen Instanzen leider gescheitert.
Marc
Serafin. Ich bin seit 20 Jahren als Diplom-Sozialarbeiter tätig, aktuell in stellvertretender leitender Position eines rheinischen Jugendamtes.
Britta?
Ich bin Britta Zuschlag, bin selbstständige Grafikdesignerin und habe eine 16-jährige Tochter. Und wir haben quasi in der Dreierkombination, also Vater, Mutter, Kind, das Wechselmodell fast von Anfang an gelebt und kann darüber was berichten.
Ja, dann wollen wir einsteigen. Zunächst wollen wir ausnahmsweise den Herrn den Vortritt lassen, nämlich dem betroffenen Vater. Frank, du hast in deiner Vergangenheit Dinge erlebt, die sich jetzt in gewisser Weise wiederholt haben bei deinen Kindern. Wie ist deine Geschichte?
Ja, also ich bin selber Scheidungskind und musste mehr oder weniger mit sehr geringem Kontakt irgendwie zu meinem Vater groß werden. Und als dann die Trennung von meiner damaligen Frau anstand, hat sich eigentlich die ganze Sache für mich nochmal in einer anderen Form irgendwie wiederholt. Ich wollte, damit das meine Kinder irgendwie nicht auch erleben müssen, ohne Vater groß zu werden, irgendwie wollte ich mich halt auch genauso wie meine Ex-Frau um meine Kinder kümmern und bin dann, nachdem ich also ausgezogen bin aus der ehelichen Wohnung, dazu übergegangen, irgendwie meine Kinder auch gleich zu betreuen, und zwar in einem 50-50 Wechselmodell. Das war eigentlich in unterschiedlichen Konstellationen immer ein ganz gutes Ding irgendwie für unsere Kinder, da sie eigentlich damit sehr gut und ohne die üblichen Scheidungsprobleme zu zeigen irgendwie groß geworden sind.
Dieses Modell, hast du mir aber im Vorgespräch gesagt, hat sich in der letzten Zeit sehr zu deinem Nachteil verändert, ne?
Ja, ich möchte nicht nur sagen zu meinem Nachteil, sondern ich denke auch irgendwie zum Nachteil der Kinder, da das Familiengericht dieses Wechselmodell letztendlich beendet hat und die Kinder jetzt nun seit fast 2 Jahren hauptsächlich bei ihrer Mutter leben und sich ja jetzt auch irgendwie bei den Kindern doch Auffälligkeiten irgendwie zeigen. Meine Tochter zeigt psychosomatische Beschwerden und mein Sohn entfremdet sich immer mehr. Und zwar in der Hinsicht, dass er diesen Teil der Familie, der mit meiner Person zusammenhängt, immer weiter irgendwie ablehnt.
Kannst du uns kurz sagen, warum das Familiengericht sich dann gegen das Wechselmodell, was ja Bestand hatte bei euch, entschieden hat?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und die ist auch so nicht ganz eindeutig irgendwie zu beantworten. Während des Gerichtsverfahrens irgendwie wurden zwei psychologische Gutachten erstellt, die beide zu dem Schluss kamen, irgendwie, dass eigentlich das Wechselmodell irgendwie das Beste wäre für die Kinder. Im zweiten Gutachten wurde dann sogar gesagt, irgendwie, dass das für die Kinder am besten wäre, dass sie alle zwei Wochen zwischen den Eltern wechseln, sodass sie 14 Tage bei mir und 14 Tage dann bei meiner Ex-Frau leben. Allerdings hat sich das Familiengericht nicht danach gerichtet.
Marc Serafin, Sozialarbeiter bei einem rheinischen Jugendamt. Wie sind deine Erfahrungen mit Ablehnungen vom Wechselmodell und wie kommen Familien, wie kommen Kinder damit zurecht und warum wird in Deutschland das Wechselmodell so oft abgelehnt?
Frank schildert hier leider einen sehr symptomatischen Verlauf des familiengerichtlichen Verfahrens. Die Empfehlungen und Entscheidungen der Jugendämter und Familiengerichte für die Gestaltung von Nachtrennungsverhältnissen basieren weit verbreitet auf der überkommenen, ja eigentlich ideologischen Vorannahme, nach der es einem Kind im Trennungsfall nur dann gut gehen könne, wenn es in einem Haushalt lebt und zwar nach landläufiger Vorstellung und landläufiger Praxis, vornehmlich im Haushalt der Kindesmutter. Häufig erfährt dies dann die gerichtlich verordnete Ausformung eines 14-tägigen Wochenendumgangs des Kindes beim Vater und damit verbunden eine Aussparung einer gelebten alltäglichen Eltern-Kind-Beziehung zwischen Vater und Kind. Diese verbreitete Haltung, wiewohl sie sehr verbreitet ist, basiert nicht auf Ergebnissen sozialwissenschaftlicher Forschung. Wir wissen heute aus einer Vielzahl von Untersuchungen um die Wichtigkeit der gelebten Beziehung zu seinen beiden Eltern für eine gute und ausgeglichene Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Das Kind lernt am Modell seiner beiden Eltern den Umgang mit der Welt und erfährt nur in der je eigenen Beziehung zu seiner Mutter und zu seinem Vater die besonderen weiblichen und männlichen Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale, die es für die Herausbildung seiner eigenen Persönlichkeit und vor allem seiner Geschlechtsidentität benötigt.
Diese Dinge sind ja nun hinlänglich bekannt, in Studien belegt. Unsere Gesetzgebung, das werden wir später noch hören, hat auch die Möglichkeit, das Wechselmodell durchzuführen. Was glaubst du, warum wird es von den Gerichten im Allgemeinen nicht bevorzugt behandelt? Und warum ist diese, ich sag mal, überkommene Vorstellung, dass eine Familie nach der Trennung plötzlich nicht mehr paritätisch funktioniert oder dann nach überkommenen Vorstellungen funktionieren muss. Warum ist das so in unseren Köpfen und vor allem auch in den Köpfen derer, die darüber entscheiden, nach welchen Modellen die Kinder dann leben müssen?
Durch die Bindungs- und Scheidungsforschung wissen wir eigentlich um die Wichtigkeit der Vater-Kind-Beziehung und auch darum, dass die Vater-Kind-Beziehung der Mutter-Kind-Beziehung nicht in nachstehender Bedeutung ist. Kinder, die ohne einen ihrer Elternteile aufwachsen oder sogar vom betreuenden Elternteil gegen den anderen Elternteil aufgewiegelt und diesem entfremdet werden, erleiden häufig Entwicklungsnachteile bis hin zu schwerwiegenden seelischen Schäden. Das ist eigentlich gründlich untersucht. Die Fachliteratur ist vorhanden. Dennoch erleben wir gewissermaßen im Moment der Trennung von Seiten der Fachprofession häufig eine Art ideologische Rolle rückwärts in Familienvorstellungen, in ein Familienbild der 50er Jahre. Es gehört doch heute zum Common Sense eigentlich unserer Gesellschaft und insbesondere im Sozialbereich werden die meisten das bestätigen und befürworten, dass davon ausgegangen wird, die Väter sollen doch mehr teilnehmen an der Erziehung der Kinder, sollen sich Zeit für die Kinder nehmen, Hausarbeit und Berufstätigkeit soll aufgeteilt werden, sowohl die Mutter geht arbeiten, als auch der Vater geht arbeiten. Das ist eigentlich das leitende Bild, was wir in unserer Gesellschaft ja haben. Dieses Bild hat Mächtigkeit, solange die Familie beisammen lebt. Wir erleben jetzt ganz erstaunlicherweise in dem Moment, wo der Trennungsfall eintritt, und das ist ja nicht mehr selten heute in unserer Gesellschaft, ja, ich wiederhole das nochmal, diese gewissermaßen ideologische Rolle rückwärts in das Familienbild der 50er Jahre, wo auf einmal von allen gefühlt wird, das Kind gehört doch vor allem zur Mutter, die Mutter-Kind-Beziehung ist die wichtige, der Vater ist für die weitere Entwicklung des Kindes vernachlässigenswert, seine Rolle besteht eigentlich darin, wie ganz früher gedacht, arbeiten zu gehen, Geld zu verdienen und Mutter und Kind zu versorgen. Dieses Phänomen ist zunächst einmal sehr erstaunlich und wäre selber erklärungsbedürftig.
Wir sprechen heute über das sogenannte Wechselmodell versus des Residenzmodells. Nach der Musik hören wir weiteres. Wir beleuchten die Gesetzgebung in unserem Land, aber auch in Europa. Wir hören ein paar Worte eines belgischen Psychologen, der uns ein wenig dazu sagt, wie ein Kind das eine oder das andere Modell oder die Wechseldistanzen empfindet und einiges mehr. Bleiben Sie dran.
Ich baute mal ein Haus, da flog ich wieder raus. Dann ging ich zur Armee, da tat mir alles weh. Dann habe ich studiert, hat mich nicht interessiert. Dann habe ich Kunst gemacht, man hat mich ausgelacht. Und zweitens, als man denkt, das Leben ist kein Wunschkonzert, doch immer wieder wird dir was geschenkt.
Wir haben das eben im ersten Teil schon gehört, dass es hin und wieder oder eigentlich relativ regelmäßig, muss man ja sagen, zu solchen zeitlichen Distanzen von 14 Tagen kommt, bei denen die Kinder den Aufenthaltsort wechseln. Für dieses Wechseln gibt es aber im Gesetz eigentlich gar keine Grundlage, Marc, ne?
Richtig. Es gibt für die 14-Tage-Regelung, die weit verbreitet ist, keine gesetzliche Grundlage, die dies ausdrücklich beschreibt. Im bürgerlichen Gesetzbuch ist lediglich festgelegt, dass die Kinder das Recht auf die Liebe und Sorge ihrer Eltern haben. Seit der Kindschaftsrechtsreform von 1998 schützt der Gesetzgeber sogar ausdrücklich die Bindung zwischen Trennungskindern und ihren beiden Eltern. Artikel 6 Grundgesetz formuliert den Schutz des Familienlebens für Vater, Mutter und Kind, ebenso die Europäische Menschenrechtskommission und die UN-Kinderrechtskonvention. Es ist auf diesem Hintergrund nochmal eigentlich der interessante Punkt und der Punkt, der hier eigentlich einer genauen Reflexion bedarf, warum setzt sich dennoch ein gewisser Common Sense durch, obwohl die gesetzliche Grundlage dafür eigentlich anders ist.
Viele Gerichte entscheiden ja auch mit dem sogenannten Ruhe-Argument gegen ein Wechselmodell. Was genau ist das Ruhe-Argument?
Häufig wird argumentiert, besonders bei streitigen Eltern, die Herstellung der Wohnresidenz bei einem Elternteil schaffe Klarheit und Ruhe und Sicherheit für das Kind, das dieses brauche. Dazu muss man eigentlich sagen, dass hier in falscher Zuschreibung vertauscht wird, dass Unruhe und Belastung für das Kind aus dem unbefriedeten und konflikthaften Verhältnis zwischen den Eltern resultiert, nicht aber aus einer gleichwertigen Verteilung der Betreuungszeiten des Kindes bei beiden Eltern. Aus der Bindungsforschung wissen wir, Sicherheit und Stabilität gewinnt das Kind aus der sicheren Basis der gesicherten Beziehung und Bindung zu seinen beiden Eltern. Psychische Belastung und Verunsicherung für das Kind resultiert aus einem hohen Konfliktniveau der Eltern. Ob diese zusammenleben oder getrennt leben, spielt dabei keine Rolle. Folgerichtig muss deshalb die Bearbeitung und Auflösung der Elternkonflikte sein. Das ist der Lösungsschlüssel. Zwischen der gewählten Betreuungsform, ob nun als Einzelresidenz oder Doppelresidenz, und Konfliktniveau besteht insofern kein ursächlicher Zusammenhang. Das wird hier eigentlich fachlich oft vertauscht. Anzunehmen ist sogar, würde ich sagen, dass konfliktdynamisch das Modell der Doppelresidenz sogar eher konfliktmindernd wirkt, da es eine gleichberechtigte Parität der Konfliktparteien zugrunde legt, die eine bessere Basis für Verständigung und Kompromiss der zerstrittenen Eltern bietet.
Frank, betroffener Vater, was eine solche Entscheidung wegen des sogenannten Ruheargumentes bedeutet, das hast du erleben müssen. Kannst du uns da Näheres berichten zu?
Ja, interessanterweise, ich habe ja meine Kinder irgendwie 6 Jahre lang zusammen mit meiner Ex-Frau betreut. Nun sieht die Situation bei uns irgendwie so aus, dass die Kinder nur noch alle 14 Tage kommen. Und man muss sich das jetzt mal vorstellen, irgendwie aus der Sicht auch der Kinder. Die kommen halt in ihr zweites Zuhause, und ich betone das Wort Zuhause, nur noch alle 14 Tage übers Wochenende und hecheln dann irgendwie über das Wochenende oder das Wochenende durch und kommen eigentlich überhaupt nicht zur Ruhe. Die wollen ja zu Hause sein, okay, und für die ist zu Hause ja auch irgendwie bei mir und nicht nur irgendwie bei meiner Ex-Frau. Und nun haben sie so wenig Zeit, dieses Zuhause auch zu leben, ja, und haben gerade da irgendwie überhaupt gar keine Ruhe.
Sehr bedenklich, was das für die Kinder bedeutet, werden wir gleich noch von Jan Piet, einem belgischen Psychologen, hören. Jetzt aber wollen wir eine junge Mutter zu Wort kommen lassen, die als getrennte Frau dieses Wechselmodell mit ihrer Tochter zusammen gelebt hat. Britta, erzähl uns ein bisschen was darüber.
Ja, vielleicht fange ich tatsächlich mal ganz am Anfang an, was so der Hintergrund bei uns war. Und zwar hatten wir uns getrennt und trotzdem war unsere Tochter unterwegs und wir mussten quasi für uns beide so rausfinden, nachdem wir gemerkt haben, okay, gemeinsame Elternschaft kriegen wir nicht hin. Das mussten wir quasi erstmal verkraften und dann daraus entwickeln, wie schaffen wir es trotzdem für unsere Tochter eine gute Elternschaft hinzukriegen. Und das war für uns beide eigentlich der einzige Punkt, dass wir sagen, es ist das Wechselmodell, was für uns gar nicht jetzt mit dem Begriff Wechselmodell auftauchte, sondern wir verteilten quasi die Zeiten, wo unsere Tochter bei dem Vater und bei der Mutter war.
Ihr wart damals nicht verheiratet, das heißt, ihr habt keine Scheidung hinter euch. Mhm. Und du hast mir gesagt, deine Tochter ist 16, das heißt, das Ganze ist ja auch vor 16 Jahren schon passiert und damit sicherlich in der Retrospektive als fortschrittlich gedacht damals zu bewerten. Welche Unterstützung hattet ihr damals überhaupt bei dieser Trennungsphase und wie konntet ihr überhaupt zu diesem Modell hinfinden?
Tja, Unterstützung kann man jetzt so in dem Sinne nicht sagen, sondern eher, vielleicht kann man die positive Haltung der Freunde und der Familie als Unterstützung sehen, weil alle haben das Ganze sehr positiv aufgefasst. Und vielleicht kommt da auch nochmal der Punkt der Großeltern da rein. Ich war auch zu dem Zeitpunkt, wo meine Tochter ganz klein war, schon selbstständig und meine Eltern wohnen 40 Kilometer entfernt. Und da hat quasi die Mutter des Vaters auch Betreuungszeiten übernommen, was ich total toll fand. Was ja manchmal, wenn eben mit schwierige Situationen herrschen mit Vater, Mutter, Kind, auch gar nicht möglich ist. Also das fand ich zum Beispiel da sehr positiv und hat das Ganze sicher sehr unterstützt.
Es kam jetzt aus deiner Erzählung so ein bisschen rüber, Unterstützung war so ein bisschen wenig, auch sicherlich im Begriff behördliche Unterstützung. Marc, da möchte ich von dir als Mitarbeiter des Jugendamts nochmal vielleicht kurz eine Stellungnahme dazu, gerade insbesondere, wenn sich nicht verheiratete Paare trennen, aber sicherlich auch bei Ehescheidungen, wenn sich sozusagen freiwillig hin zu einem Wechselmodell entschieden wird oder wenn auch eine Entscheidungshinführung sozusagen in dem Moment gebraucht wird, was könnte das Jugendamt theoretisch tun bei bestehender Gesetzeslage und was tut es, wenn man sieht, diese überkommene Vorstellung, dass Familie nach einer Scheidung wieder zu trennen ist und auch für die Kinder dann getrennt wird, was tut das Jugendamt aktiv, um da Unterstützung zu leisten?
Brittas Erzählung ist ja ein schönes Beispiel eigentlich dafür, dass viele Familien inzwischen, besonders in den urbanen Ballungsräumen, sich selber auf positive Art und Weise organisieren und auch ihre Nachtrennungsverhältnisse so herstellen, dass die Kinder beide Eltern behalten. Das ist natürlich aus der Sicht der Jugendämter das wünschenswerteste Ergebnis, wenn die Eltern sich einigermaßen vertragen und am besten noch unterstützt durch Freunde und Verwandte im Rahmen eines Unterstützungssystems ein stabiles Setting für die Kinder und für sich als Familie bilden, auch als Nachtrennungsfamilie. Denn eins ist mir hier nochmal ganz wichtig, aus der Perspektive der Kinder bleibt die Familie immer die Familie, auch wenn die Eltern getrennt sind. Die Kinder werden das immer so wahrnehmen und definieren. Die Jugendämter werden in solchen Fällen gerne Eltern in der Gestaltung solcher Verhältnisse unterstützen. Das Problem tritt immer dann auf, wenn wir strittige Verhältnisse haben. Hier ist es die Pflicht der Jugendämter, freilich auch zu beraten, zu vermitteln und letztendlich dann auch Empfehlungen auszusprechen. In den strittigen Fällen ist es aber leider so, und da kann ich nur meine Berufskollegen auffordern, das einfach stärker zu reflektieren als bisher, dass dann rückgegriffen wird auf ganz alte Familienmodelle, die eigentlich nicht mehr wirklich passen zu unseren heutigen Lebensverhältnissen.
Mhm. Britta, wie habt ihr es durchgezogen? Habt ihr jetzt, ist deine Tochter 16 und ist ja auch jetzt selbst schon weit in dem Entscheidungsprozess drin, wo sie hin möchte, wo sie hingeht, wann sie wo ist. Habt ihr das Wechselmodell durchgezogen bis zum heutigen Tag und wie ist es gelaufen?
Also es ist nicht ganz gleich aufgeteilt zum heutigen Zeitpunkt. Es war sehr lange gleich aufgeteilt, also 50-50. Und wir hatten auch immer feste Zeiten. Und irgendwann, ich glaube, das war so im Alter von 14, kam dann irgendwann meine Tochter zu mir und meinte, sie würde ganz gerne einen Tag länger bei mir sein und eben dann zwangsläufig einen Tag weniger bei ihrem Vater. Das haben wir quasi umgesetzt, jetzt die letzten zwei Jahre. Gleichzeitig gilt aber auch, dass wenn irgendwelche besonderen Termine an Wochenenden stattfinden, wo meine Tochter dann lieber woanders wäre statt bei mir oder andersrum eben nicht bei ihrem Vater, sondern irgendeinen Termin wahrnehmen möchte, war das bei uns auch immer kein Problem. Also es wird eigentlich immer im Sinne des Kindes entschieden.
Stichwort Konfliktbehandlung. Was hat Vater dazu gesagt, als deine Tochter ja dann auch an ihn herantreten musste und gesagt hat, ich möchte jetzt aber einen Tag länger mit Mama?
Das war nicht ganz einfach. Also ich glaube, weil da einfach erstmal so eine Betroffenheit da ist, ist was nicht in Ordnung oder kann ich was verändern, damit du doch den Tag gerne wieder bei mir bist. Und da konnte aber meine Tochter gar nicht viel zu sagen. Also das merkte man. Man merkt einfach an der Situation, also selbst in dem Alter von 14 ist es schwer zu sagen, nein Papa, du nicht und dafür die Mama. Also sieht man eigentlich, die Kinder lieben beide und wollen nicht dem einen Elternteil wehtun und auch nicht dem anderen. Und trotzdem gibt es irgendwann einen Punkt, wo sie merken, wir müssen da ihren eigenen Weg gehen.
Es sind ja auch ganz viele Punkte, die da hineinspielen und ich glaube, die Liebe allein ist es ja auch sicherlich nicht. Manchmal sind es ja auch ganz banale Vorteile, vielleicht ein kürzerer Schulweg oder sonst irgendwas. Das ist ja im Einzelfall immer sehr unterschiedlich. Ich möchte, bevor diese erste halbe Stunde zu Ende geht, den belgischen Psychologen Jan-Piet de Man noch zu Wort kommen lassen. Der hat nämlich eine wichtige Aussage pro Wechselmodell getroffen, in der Hinsicht, dass die unterschiedlichen Zeitdistanzen und Wechseldistanzen sich für das Kind wesentlich unterschiedlicher auswirken als für die Erwachsenen.
Das heißt, dass für ein einjähriges Kind in seiner subjektiven Zeiterfahrung ein Tag genauso lange dauern würde, subjektiv, wie für seine 30-jährigen Eltern ein Monat. Und die 12 Tage, die sind in der Einzelresidenzregelung zwischen den beiden Wochenenden sind, würde für ein einjähriges Kind ebenso lange dauern, wie für seine Eltern ein Jahr. Da sehen Sie, wie lange ein junges Kind einen Elternteil vermissen muss in seinem subjektiven Zeiterlebnis.
Stop me on the corner, swear you hit me like a vision. I wasn't expecting, but who am I to tell fate where it's supposed to go with it? Don't you blink, you might miss it. We got a right to just love it or leave it. You find it and keep it, 'cause it ain't every day you get the chance to say,
time.
Mit dieser App hören Sie Radio Köln immer und überall. Die Radio Köln App für iPhone und jetzt neu für Android-Smartphones. Überall Radio Köln hören und alles erfahren. News aus unserer Region und der Welt. Aktuelles vom Sport, Wetter- und Verkehrsinfos. Ihr tagesaktuelles Horoskop und die Radio Köln Web-Channels. Alles in einer App. Die Radio Köln App für iPhone und Android-Smartphones wird Ihnen präsentiert von der Rheinenergie. Da sind wir dabei.
In und um Köln liegen uns zurzeit keine Meldungen über Verkehrsstörungen vor. Einen Überblick über die Lage auf den Autobahnen in ganz Nordrhein-Westfalen bekommen Sie hier in einer halben Stunde nach den Radio Köln Nachrichten und jederzeit bei uns im Netz auf radioköln.de. Ihnen eine gute Fahrt.
Bürgerfunk bei Radio Köln.
Wenn wir uns mit den Begrifflichkeiten beschäftigen, die dieses Thema in sich birgt, dann kommen wir nicht um diesen von Professor Matthias Franz geprägten Begriff der strukturellen Vaterlosigkeit herum. Marc Serafin, Mitarbeiter des Jugendamtes. Wo kommt der Begriff her und was sagt er aus?
Nach den Zahlen des Bundesamtes für Statistik wachsen derzeit etwa ein Fünftel aller Kinder in der Bundesrepublik Deutschland, das sind ca. 2,4 Millionen, in alleinerziehenden Haushalten auf. 90% dieser Kinder bei ihren Müttern, etwa 10% der Kinder bei den Vätern. Man muss noch dazu sagen, dass 40% der Kinder im Verlauf der ersten Jahre, häufig schon des ersten Jahres, den Kontakt derzeit zu ihren Vätern verliert. Matthias Franz hat auf diesem Hintergrund den Begriff der strukturellen Vaterlosigkeit geprägt für unser Land. Man muss dabei noch mitdenken, dass wir auch in den Kindergärten und in den Grundschulen eine Situation haben, wo fast keine Männer in der Betreuung tätig sind. Das heißt, für doch eine ganz erhebliche und gegenwärtig noch wachsende Zahl von Kindern ist die Situation so, dass sie eigentlich bis zum 10. Lebensjahr vollständig oder mehr oder weniger vollständig ohne eine männliche Bezugsperson in ihrem Alltagsleben, im Kindergarten und in der Schule aufwachsen. Wir kennen außerdem die oft belastete und eingeschränkte Situation für Kinder in alleinerziehenden Verhältnissen, auch die Überforderung der Alleinerziehenden dabei, die häufig Grund sind ja wiederum für erforderliche Unterstützungsmaßnahmen des Jugendamtes. Das alles kann uns nicht zufriedenstellen.
Wir machen jetzt einen Break und kommen mal zu dem Fundament, auf dem dieses Thema überhaupt fußt, denn nämlich die Gesetzgebung. Die Frage, wie man solche Modelle im Alltag ausgestaltet, die hat ja immer was damit zu tun, welche gesetzlichen Möglichkeiten werden uns gegeben, im Alltag das eine oder das andere Modell zu bevorzugen. Wir finden hierzu neben dem bürgerlichen Recht Sachen geregelt im Grundgesetz unter anderem. Und da möchte ich jetzt auf die Arbeit des Vereins Väter im Aufbruch für ihre Kinder verweisen. Hartmut, vielleicht kannst du da ganz kurz noch was dazu sagen. Ihr habt ja mehrere Veranstaltungen im Jahr und unter anderem hören wir jetzt Angela Hofmeier, die uns die Gesetzessituation verdeutlicht. Aber bevor wir überleiten, ich sag kurz was zu der Veranstaltung und zu den Dingen, die ihr tut und wie ihr letztendlich Betroffene da unterstützt.
Ja, der Väteraufbruch für Kinder ist ein eingetragener Verein in Köln. Und wir machen regelmäßig im Monat, zweimal im Monat, jeden ersten und dritten Dienstag eine Selbsthilfegruppe. Dort treffen sich betroffene Väter, also betroffen von Trennung und Scheidung, und tauschen sich aus darüber, wie sie es bewerkstelligen können, dass sie den Kontakt zu ihren Kindern nicht verlieren. Wir machen zudem natürlich alles, was öffentlichkeitswirksam ist. Wir machen jetzt hier die Radiosendung und wollen auch weiterhin noch mehr Radiosendungen machen im Freien Lokalrundfunk Köln. Wir machen Fachtagungen. Wir haben letztes Jahr die Fachtagung gemacht mit dem Professor Franz, den der Marc Serafin vorhin auch schon zitiert hat. Die Radiosendung kann man nachhören auf unserer Homepage www.vafk-köln.de und dort auf die Rubrik Presse klicken. Wir haben auch Themenabende und Workshops und andere Veranstaltungen natürlich, Grillabende, eine Wanderung und so weiter für die Väter, damit wir auch das Soziale so ein bisschen pflegen. Ich möchte jetzt insbesondere nochmal auf den Themenabend eingehen. Es gab kürzlich also einen Themenabend zum Thema Doppelresidenzmodell oder auch Wechselmodell genannt mit der Angela Hofmeier und dem Jan Pietemann, den wir vorhin schon gehört haben. Und da hat die Angela Hofmeier uns zur Gesetzeslage auch nochmal was vorgestellt.
Zunächst mal der Artikel 6 des Grundgesetzes, in dem es heißt, Absatz 1, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. In Absatz 2, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. In Absatz 3, gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur aufgrund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen, also in Ausnahmesituationen und nicht im Regelfall. Absatz 5, den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen, wie den ehelichen Kindern. Auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention ist eigentlich ganz klar definiert, dass ein Kind ein natürliches Recht auf beide Eltern hat. Da steht in Artikel 8, Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens. Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. Und eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts eben nur im Sonderfall eingreifen. In Artikel 14 wird das Diskriminierungsverbot beschrieben, nämlich der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Diskriminierung, insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion und so weiter, nicht gestattet. Und des Geschlechts, ja, Mann und Frau sind gleich, also sollten Mutter und Vater auch gleich behandelt werden.
Ich hab schon so viel verpasst, bete und hoffe Tag für Tag, dass du mich doch lieb hast. Mein Sohn, die Zeit wird uns geklopft, die kommt nicht zurück. Bist du nicht bei mir, fehlt von meinem Herzen ein Stück. Was soll ich noch tun? Das Schlimme ist, dass du nicht da bist. Und wenn wir uns mal sehen, du nicht mal auf meinen Arm willst. Es ist nicht deine Schuld, zu viel Zeit ist vergangen. Ich lieb dich, mein Sohn, doch für dich bin ich ein fremder Mann. Davor hatte ich Angst, ich wusste, dass es so weit kommt. Die Bilder deiner Geburt seh ich nur noch verschwommen. 3 Jahre her saß fast jede Nacht an deinem Bett. Am Tag haben wir gespielt, ich hab deine Nase versteckt. Erinner mich gut, du fandest wirklich alles komisch. Was mir am meisten fehlt, dein Lachen, denn es ist süß wie Honig. Verschon mich Gott, womit hab ich das bloß verdient? Was tat ich denn so Schlimmes, dass mein Sohn nicht schläft?
Ich beschütze dich, mein Schatz, ich bin bei dir. Mein Sohn, ich geb Acht auf dich, du kannst auf mich zählen.
Monat für Monat verging Frühling, Sommer, Herbst.
Mir wurde verboten, dich zu sehen, ging zum Familiengericht. Doch keiner hörte mir zu, dein Vater tat, was er muss. Halbes Jahr warten auf Termin, doch dann der Schuss in die Brust. Sie sagten, geblendet von Lügen des anderen Anwalts. Ich wär aggressiv, ich spuck auf das Urteil, das ich in der Hand halt. Aggressiv, hin oder her, du wirst älter und älter. Der Winter kälter und kälter, du hast jetzt neue Eltern. Hab für meine Fehler bezahlt, ich war nicht immer nett. Doch seit du geboren bist, sitz ich an deinem Kinderbett. Eines Tages, Devin, weiß ich, alles wird gut, der Fluch gebrochen, auf dass du mich besuchst. Bis dahin warte ich, weiß nicht, du hast gequengelt und gelacht. Wie lange es noch dauert, beschützt dich wie ein Engel in der Nacht.
Doch ich beschütze dich, mein Schatz. Ich bin bei dir. Mein Sohn, ich geb Acht auf dich, du kannst auf mich sehen. Help. Help. Yeah, yeah, yeah. Help. 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 Ich gebe dir alles, was ich hab. Für dich ist alles kalt, für mich wie im Knast. Ich will dich sehen, doch guck, ich bin gefahren. Ich darf nicht zu dir, weil deine Mutter mich hat. Es sollte alles nicht so sein. Ich gehe auf die Knie, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich beschütze dich, mein Schatz. Ich bin bei dir.
Noch einmal möchten wir hier in unserem letzten Block Herrn Jan-Piet de Maan, unseren belgischen Psychologen, zu Wort kommen lassen. Er schildert uns jetzt in zwei kurzen Sätzen, wie sieht die Situation in Frankreich und Belgien aus.
Erstmal ist sowohl in Frankreich wie auch in Belgien die gemeinsame Sorge, also das Recht und die Pflicht zusammen entscheiden zu müssen, schon lange eingeführt. In Belgien in 1995. Und das gilt sowohl für verheiratete als für nicht verheiratete Eltern. Einfach das Faktum, Elternteil zu sein, gibt ihnen das Recht und die Pflicht. In Frankreich ist vor 10 Jahren schon ein Gesetz veröffentlicht über den, es heißt auf Französisch Résidence Alternée, das kann man an sich am besten mit Wechselmodell übersetzen. Das gilt also schon seit 2002 in Frankreich. Die alternierende Residenz, wie man das dann auf Deutsch wörtlich übersetzen kann, kann auf Antrag eines Elternteils oder vom Gericht bestimmt werden. Aber merkwürdigerweise sagt das Gesetz, dass der Richter das vorläufig für eine bestimmte Periode festlegen soll. Und nach Ablauf dieser Periode soll dann definitiv entschieden werden.
Soweit Jan-Piet de Maan. Jetzt läute ich auch schon mehr oder weniger zu unserer Schlussrunde ein. Wir haben heute gegenübergestellt das Doppelresidenzmodell oder paritätische Residenzmodell gegenüber dem Residenz- oder Einzelresidenzmodell. Schlussrunde. Jeder darf jetzt nochmal sagen, was wird für das Doppelresidenzmodell gebraucht? Wo liegen die Vorteile? Warum sollte man sich oder warum sollten uns auch wir in Deutschland in Richtung Doppelresidenzmodell hinbewegen? Marc?
Ich würde sagen, aus fachlicher Sicht braucht es gar nicht mal so viel dazu. Für die Praktizierung einer Doppelresidenzpraxis ist es natürlich günstig, wenn die Wohnungen möglichst nicht zu weit auseinander liegen, wenn beide Eltern aber in einem Stadtteil wohnen oder in einer überschaubaren Stadt, also nicht gerade hunderte Kilometer entfernt, dann sollte nichts dagegen sprechen, sondern vieles dafür. Beide Eltern brauchen natürlich eingerichtete Räumlichkeiten, Kinderzimmer, alles doppelt sozusagen in den Wohnungen. Und ganz sicher hilfreich ist die institutionelle Unterstützung durch die Institutionen, die wir ja im Land haben.
Frank, betroffener Vater, du hast das Doppelresidenzmodell nicht durchgängig mit deinen Kindern leben können. Die Entscheidungen sind anders ausgefallen, das haben wir vorhin von dir gehört. Was würdest du abschließend dir vielleicht auch wünschen? Oder was würdest du sagen, was braucht es für den kompletten Einzug, für den durchgängigen Einzug des Doppelresidenzmodells?
Ja, also ich würde sagen, irgendwie man braucht als Vater die Unterstützung durch die Institutionen vor allen Dingen auch. Nicht nur irgendwie durch die Gerichte, sondern gerade auch irgendwie zum Beispiel durch das Jugendamt. Da man sehen muss, dass dort irgendwie das Wissen um das Doppelresidenzmodell eigentlich noch überhaupt gar nicht verbreitet ist. Irgendwie. Es gibt also nur wenige Sachbearbeiter da, die sich mit dieser Materie überhaupt auskennen. Und was man vor allen Dingen nicht braucht, irgendwie meines Erachtens, ist eine Einigkeit der Eltern. Ich habe mitbekommen, dass sich meine Kinder irgendwie sehr gut entwickelt haben, trotz dem die Mutter das Wechselmodell immer wieder blockiert hat, so dass ich denke, dass es für die Kinder trotzdem immer noch eine gute Sache gewesen ist. Was ich jetzt sehe, ist, dass nachdem das Wechselmodell irgendwie beendet worden ist durch einen Gerichtsbeschluss, dass sich meine Kinder nicht mehr gut entwickeln, da irgendwie bereits irgendwie psychische Störungen zeigen, die ja eigentlich nichts mit einer kindeswohldienlichen Entscheidung eines Gerichtes zu tun haben sollten.
Bittere Erkenntnisse, die aus deinen Worten sprechen. Wir haben eine Vertreterin im Raum, die als Mutter das Doppelresidenzmodell erfolgreich praktiziert hat und noch praktiziert. Britta, was sind deine sozusagen letzte Worte in dieser Sendung oder zu diesem Modell?
Was ich dazu sagen möchte, ist, dass ich fast als das Wichtigste empfinde, dass gegenseitiger Respekt da ist. Also für mich war immer total wichtig, dass meine Tochter eben auch ein Recht hat auf das alltägliche Leben mit ihrem Vater. Und wenn ich sowohl sie respektiere als auch eben den Vater, dann ist das für mich eigentlich das einzige Modell, was funktioniert. Und das ist eigentlich die Grundlage dafür, eben, dass es aber auch funktioniert hat. Also dass überall Respekt gegenüber dem anderen da ist.
Schöne Worte, die uns Anlass zur Hoffnung geben, dass das auch in immer mehr Familien praktiziert werden kann. Hartmut, Vorsitzender vom Verein Väteraufbruch für Kinder.
Ja, ich berate ja im Monat 20 bis 30 Väter, die zu uns in die Selbsthilfegruppe kommen. Da erleben wir die unterschiedlichsten Betreuungsmodelle von wenige Stunden pro Monat bis hin zu eben dem Wechselmodell oder Doppelresidenzmodell. Ich habe vor allen Dingen festgestellt, wenn die Eltern hochgradig zerstritten sind, dass es gerade dann das Wechselmodell sehr viel Sinn macht, weil die Eltern dann durch den Kontakt zur Schule, durch den Kontakt zu den Eltern anderer Klassenkameraden oder im Kindergarten einen viel besseren Kontakt zum sozialen Umfeld des Kindes haben und sich über diese Gespräche, die mit Eltern geführt werden und die mit anderen Eltern geführt werden und mit Lehrern oder den Erziehern aus dem Kindergarten, begegnen sich die Eltern auch auf viel höherem Niveau, weil eben beide den Alltag der Kinder kennen und sich insofern gar nicht mehr abstimmen müssen, sondern es ist klar, was die Kinder brauchen, was die Kinder haben und welche Fördermöglichkeiten ausgeschöpft werden sollten. Ratschläge der Kindergärtner und Lehrer gehen an beide Eltern automatisch und können dann auch unmittelbar umgesetzt werden. Also gerade dann, wenn die Eltern nicht gut miteinander kommunizieren können, haben wir da eine Möglichkeit, über indirekte Kommunikation die Eltern doch wieder sehr gut zusammenzuführen.
Das also eure Hilfestellung für nach der Trennung befindliche Eltern, Väter wie Mütter, natürlich bei euch erst in erster Linie die Väter. Wir haben ein klein wenig Zeit noch, habe ich gerade auf meiner Uhr gesehen, deswegen noch möchte ich noch mal eine Frage als Abschlusshammer so in die Runde werfen. Wir haben vorhin gehört, das Grundgesetz ist zitiert worden, der maßgebliche Paragraph. Es ist ja immer so ein bisschen im Raum auch, ob es nicht eventuell Gesetzeslücken gibt und deswegen vielleicht auch von Familiengerichten mit zum Beispiel auch dem Ruheargument gegen das Doppelresidenzmodell entschieden wird. Was würdet ihr sagen, braucht es neue Gesetze, braucht es eine korrigierte Gesetzgebung oder machen wir da einfach nur in der Praxis was falsch? Wer möchte?
Ja, also wenn ich die Situation sehe, wie es zum Beispiel in Belgien oder in Frankreich läuft, oder halt auch in anderen europäischen Ländern, zuletzt jetzt zum Beispiel auch Tschechien, dann diese Länder haben alle irgendwie das Doppelresidenzmodell in die Gesetzesgrundlagen irgendwie mit eingearbeitet. Dann muss ich sagen, dass mir hier als Vater letztendlich ein konkreter Rechtsweg oder eine konkrete rechtliche Grundlage fehlt, um im Sinne meiner Kinder irgendwie ein Doppelresidenzmodell irgendwie mit Leben zu füllen. Und von daher ist sicherlich eine berechtigte Forderung, irgendwie dieses auch ganz konkret in das Gesetz irgendwie mit aufzunehmen.
Also man muss ja bei Elternvereinbarungen auch immer überlegen, wo ist ein Missbrauchsfall angesiedelt und inwiefern wird der abgefedert. Es ist ja gerade so, dass hauptsächlich die Väter betroffen sind von Trennung und Scheidung in persönlicher Hinsicht betroffen, dass sie dann eine Mutter haben, also nicht die Väter, sondern die Kinder, dass die Kinder eine Mutter haben, die den Kontakt zum Vater nicht fördern möchte. Gerade da ist eigentlich unsere Gesetzeslage eine extreme Schieflage, weil es ja doch immer darum geht, dass die Kinder erstmal zur Mutter kommen und der Vater muss dann demütig um Kontakt zu den Kindern betteln. Und hat eigentlich in seiner Rolle als Vater eher diese Bittstellerrolle, die für das Kind ein völlig schräges Vaterbild darstellt, der sein Leben lang einfach nur bitten darf und immer sich benehmen muss und immer artig sein muss und gar nicht so richtig in seiner Vaterrolle existieren darf.
Ja, da sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir direkt die nächste Sendung anknüpfen können. Wir haben da auch schon drüber in der ersten Sendung gesprochen, nachzuhören, auch auf eurer Homepage, Hartmut, die du gleich nochmal nennen kannst, die Rolle des Vaters, wenn er quasi ausgebotet wird von der Mutter und auch von unserem bestehenden Rechtssystem und sich eigentlich bezüglich seiner Vaterrolle gar nicht mehr selbst helfen kann. Leider müssen wir hier aufhören. Das wird nicht die letzte Sendung gewesen sein mit dem Verein Väteraufbruch für Kinder. Hartmut, eure Homepage.
Ja, erstmal bedanke ich mich bei dir, Raphael, dass du uns wieder geholfen hast, diese Sendung zu produzieren. Unsere Homepage ist www.vafk-köln.de und dort finden alle, die interessiert sind, Unterstützung und Hilfe.
Dankeschön an Hartmut Wolters, Frank Sage, Marc Serafin und Britta Zuschlag. Mein Name ist Raphael Mader. Sie haben soeben meine erste Sendung gehört in Form sozusagen einer neuen Produktionsgruppe. In Zukunft werden Sie meine oder unsere Sendung, die auch noch einen Titel und einen Produktionsgruppennamen bekommt, immer am letzten Mittwoch der geraden Monate des Jahres hören. Das heißt, wir wechseln uns sozusagen mit Vorsicht Kölsch, die in den ungeraden Monaten senden, ab. Georg Nolden sei gegrüßt an dieser Stelle. Wir also in Zukunft immer am letzten Mittwoch im Monat im Wechsel mit Vorsicht Kölsch. Raphael Mader ist mein Name. Ich sage tschüss bis zum letzten Mittwoch im Juni.
Tschüss.
Tschüss und guten Abend.
Ja, tschüss.
Love was a word I don't understand. The simplest sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day. I need a room. understand the simplest sound, four letters. Are you
Supertramp mitgegründet und ist jetzt solo unterwegs. Die NRW-Lokalradios präsentieren Roger Hodgson am 6. Juni im Kölner Tanzbrunnen.
Hi, hier ist Roger Hodgson von Supertramp und wir sehen uns am 6. Juni in Köln.
Eine unbeschreibliche Atmosphäre an einer der schönsten Locations in Köln. Roger Hodgson live. Am 6. Juni in Köln. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen. Präsentiert von uns, den NRW-Lokalradios.
Kulthits und das Beste von heute.
Lokalradio.
Der beste Mix. Jetzt.
Precious and fragile things need special handling. Tenderest of care.